das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Auch der längste Tag geht irgendwann mal zu Ende. Und als der Tag heute vor genau 80 Jahren, der D-Day, vorbei war, da war unter großen Opfern ein großer Schritt Richtung Ende der Nazi-Schreckensherrschaft in Europa geschafft. Rund um die Strände der Normandie, wo die westlichen Alliierten mit der größten amphibischen Militäroperation der Geschichte einst im Kugelhagel der Wehrmacht landeten, wurde schon die ganze Woche der Helden von damals gedacht und die wenigen noch Lebenden wurden natürlich heute besonders geehrt. Von England aus war die alliierte Streitmacht in See gestochen, um im Morgengrauen des 6. Juni 1944 das französische Festland zu erreichen. Mit der Armada von ca. 6.000 Schiffen kamen mehr als 150.000 Soldaten über den Ärmelkanal, vor allem amerikanische, britische und kanadische. Hinter den Strandabschnitten mit den Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword landeten auch ca. 24.000 Fallschirmjäger, um die deutschen Verteidiger in die Zange zu nehmen. Den heutigen Tag des feierlichen Jubiläums fasst Gudrun Engel zusammen.
Sie kamen im Morgengrauen. Tausende alliierte Soldaten, Fallschirmjäger, die hinter den feindlichen Linien absprangen. Dazu mehr als 150.000 US-Amerikaner, Kanadier und Briten auf Schiffen und in Amphibienfahrzeugen. Soldaten stellen nach, wie der D-Day, die Landung in der Normandie vor 80 Jahren, ausgesehen haben soll. Eine eindrucksvolle Darstellung für die Ehrengäste. Sie brauchen keine Nachstellung, denn sie waren damals mit dabei. Nahezu 200 Veteranen, die die Reise über den Atlantik zum Jahrestag noch einmal angetreten haben, die das Blutvergießen mit und überlebt haben und für den Kampf gegen Nazi-Deutschland mit dem Orden der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet werden. Staats- und Regierungschefs aus 20 Ländern und unzählige gekrönte Häupter sind angereist, um sie zu würdigen und den Gefallenen zu gedenken. Tatsächlich ist es aber auch ein politisches Gipfeltreffen mit einer klaren Botschaft.
Face au retour de la guerre sur notre continent.
Der Krieg ist auf unseren Kontinent zurückgekehrt. Das stellt alles in Frage, wofür Sie alle gekämpft haben. Denen, die Grenzen mit Gewalt verschieben wollen und die die Geschichte umschreiben wollen, müssen wir uns entgegenstellen.
Soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici.
Der Schrecken des Zweiten Weltkrieges dürfe sich nicht wiederholen. Der Kampf um die Freiheit beginne jeden Morgen wieder von neuem. Ein deutlicher Hinweis Richtung Russland, dessen Vertreter nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen waren. Stattdessen Ovationen für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof hatte US-Präsident Biden am Nachmittag ebenfalls deutliche Worte zur Verteidigung der Demokratie gefunden und den Zusammenhalt der NATO beschworen. Die Vereinigten Staaten, die NATO und eine Koalition aus mehr als 50 Ländern stehen fest an der Seite der Ukraine. Wir werden nicht nachgeben. Seien Sie versichert, die Autokraten in der Welt schauen genau hin, was in der Ukraine passiert. Der Einsatz für die Freiheit, im Zweifel bis in den Tod, das zentrale Thema aller Gedenkveranstaltungen heute. Und durchaus auch eine Mahnung zum vertrauensvollen Austausch untereinander.
Das transatlantische Bündnis ist für unsere Sicherheit sehr wichtig. Gerade hier an dieser Stelle weiß man, welche Bedeutung das auch für Freiheit und Frieden in Europa hat, dass wir verbündet sind mit den USA. Und deshalb setze ich darauf, dass das auch in der Zukunft weiter gelingen wird.
Der Schulterschluss zwischen den westlichen Partnern, zumindest heute in der Normandie, ist er gelungen.
Unsere USA-Korrespondentin Gudrun Engel hat diese D-Day-Feierlichkeiten in der Normandie für uns begleitet. Gudrun, ein Tag des Gedenkens, aber mit einer sehr aktuellen Botschaft, richtig?
Ja, ganz klar. Diese Botschaft lautet, dass man sich weiterhin sehr stark für Demokratie und Freiheit und Frieden einsetzen muss. Einfach schon alleine, um auch die Veteranen zu ehren, die das vor 80 Jahren getan haben, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, damit wir heute in Europa in Freiheit leben können. Und um dieses, ja, Andenken zu ehren, müssen wir uns eben alle weiter dafür einsetzen. Emmanuel Macron hat gesagt, es vergeht eigentlich kein Morgen, an dem wir nicht aufwachen müssen und uns bewusst sein müssen, dass wir kämpfen müssen für unsere Demokratie. Und auch Joe Biden hat mahnende Worte gefunden und gesagt, er sieht dunkle Wolken aufziehen am Horizont über Europa. Und deswegen sei es eben so wichtig, daraus zu lernen, dass sich andere vor 80 Jahren eingesetzt haben. Und wir müssen das weiterführen und dürfen uns nicht darauf ausruhen.
Vor diesem Hintergrund, wie bewertest du, dass bei einer expliziten Nicht-Einladung Russlands aber der ukrainische Präsident Zelensky eingeladen war?
Das war ganz klar eine symbolische Handlung, ein symbolischer Akt, vor allem, weil er nicht nur eingeladen war, sondern weil ihn alle auch persönlich begrüßt haben und auch angesprochen haben in ihren Reden, sowohl Präsident Macron als auch Präsident Biden. Beide haben gesagt, sie unterstützen die Ukraine weiterhin und sie wollen weiterhin, dass auch alle anderen die Ukraine unterstützen. Zelensky wird auch noch weiter hier in Frankreich bleiben. Es wird noch bilaterale Gespräche geben, eben mit Macron und mit Biden. Denn die westlichen Partner haben ja zugestimmt, dass westliche Waffen jetzt eingesetzt werden können von der Ukraine gegen russische Ziele. Aber die genauen Spielregeln sind da noch nicht ganz ausbuchstabiert. Das wird also auf jeden Fall noch stattfinden in den nächsten Tagen. Und Biden selbst bleibt auch noch hier bis Samstag, bis zu einem offiziellen Staatsbesuch in Paris. Und morgen wird er hier in der Normandie noch mal eine Rede halten.
Gudrun, vielen Dank für diese Informationen aus der Normandie. Ja, und während der ukrainische Präsident Zelensky also in der Normandie mit seinen wichtigsten Verbündeten zusammentrifft, bleibt die Lage an der Front in seiner Heimat unübersichtlich. In den vergangenen Wochen hatte Russland seine Angriffe vor allem auf die Stadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine massiv verstärkt. Doch Ende Mai sprach die Ukraine davon, dass die russische Offensive gestoppt worden sei. Und tatsächlich scheint die Intensität der Angriffe zumindest nachzulassen. Was aber nicht bedeutet, dass das Leben in Kharkiv so nahe an der Grenze zu Russland sicher wäre. Wie die Menschen vor Ort mit der ständigen Bedrohung leben, Tobias Damas.
Rettung aus dem Kampfgebiet. Irina Svetkovas Dorf liegt unmittelbar in Frontnähe, in der Region Kharkiv im Osten der Ukraine. Freiwillige Helfer haben sie abgeholt. Eine einzige Plastiktüte mit Kleidung ist ihr geblieben. Sie bombardieren dort. Es ist beängstigend, dort zu leben, unmöglich. Was soll ich machen? So viele Häuser haben sie zerstört. In einem Rettungszentrum in Kharkiv wird die 76-Jährige registriert und versorgt. Helfer suchen nach Verwandten, Medizin und Essen wird organisiert. Die Rettung aus ihrem Dorf war gefährlich für alle. Es ist noch mal gut ausgegangen, dank der Mädels. Wir haben es geschafft. Ich habe mich gemeldet. Sie sind gekommen und haben mich geholt. Mir geht's gut. Ich bin glücklich. Für sie geht es nun vor allem darum, eine Unterkunft zu finden. Wo und wie, weiß sie noch nicht, sagt sie. Kharkiv ist im Mai laut ukrainischen Angaben fast 80 Mal beschossen worden. Dann haben die Angriffe etwas nachgelassen. Auch wenn es in den vergangenen Tagen in der Stadt etwas ruhiger geworden ist, bereiten sich Soldaten auf weitere Einsätze vor. Etwas außerhalb der Stadt bilden ukrainische Drohnenpiloten eilig neue Rekruten aus. Juri ist noch ganz neu bei der Einheit. Freunde haben sie ihm empfohlen. Eigentlich sei er Schauspieler, erzählt er. Ich bin freiwillig zur Armee gegangen und wollte speziell zu dieser Einheit hier. Für das Training werden die Drohnen nur mit Attrappen beladen. Im Kampf tragen sie Granaten und werden zu tödlichen Waffen, inzwischen tausendfach im Einsatz. Heute sollen die Soldaten üben, die selbstgebauten Drohnen ins Ziel zu fliegen, ferngesteuert, ein Balanceakt per Videobrille. Gar nicht so leicht. Das ist neu für mich. Hier lerne ich viel Neues, als wäre ich im ersten Schuljahr oder neu an der Uni. Allerdings, sagen die Soldaten, könnten die Drohnen große Waffen nur ergänzen, nicht ersetzen. Deswegen sei es wichtig, dass Länder wie die USA und Deutschland der Ukraine seit vergangener Woche erlauben, auch westliche Waffen für Militärziele in Russland einzusetzen. Dadurch habe sich die Lage an der Front in den letzten Tagen stabilisiert, sagt ihr Kommandant. Das hat in gewissem Maße die Aktivitäten des Feindes reduziert. Aber sie haben nicht aufgehört und werden es auch nicht, weil der Feind eine ganze Bandbreite von Waffen einsetzen kann. Für ihn und seine Drohneneinheit heißt das, eine echte Pause ist nicht in Sicht, die Kämpfe gehen weiter.
An der Stelle, an der er kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Zeitenwende ausgerufen hatte, stand Bundeskanzler Olaf Scholz heute Vormittag wieder und stellte wieder das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt einer Regierungserklärung im Bundestag. Zwar redete Scholz dabei auch über die Lage rund um Kharkiv, doch diesmal ging es, auch unter dem Eindruck der mutmaßlich islamistischen Messerattacke von Mannheim, vor allem um die innere Sicherheit hier bei uns in Deutschland und die Absicht, Schwerstkriminelle künftig auch in jeweilige Heimatländer wie Afghanistan oder Syrien abzuschieben. Aus Berlin, Nina Amin.
Ein ernster Bundeskanzler am Morgen im Bundestag. Scholz verspricht in seiner Regierungserklärung Härte gegenüber ausländischen Straftätern.
Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren.
Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr zieht mit.
Wer hier bei uns islamistisch motivierte Straftaten begeht, von Volksverhetzung und Judenhass bis hin zu schweren Gewalt- und Tötungsdelikten, bedarf offenkundig keines Schutzes vor islamistischen Regimen.
Oppositionsführer und CDU-Chef Merz verlangt vom Kanzler nicht nur Worte, sondern Taten.
Ihre Regierung, Herr Bundeskanzler, muss jetzt handeln. Sie müssen diese Lage in den Griff bekommen. Es geht um den Kernbestand des Zusammenhalts unserer Gesellschaft, um nicht mehr und um nicht weniger.
Der Ton in der Abschiebedebatte verschärft sich. Seit der Machtübernahme der Taliban gilt ein Abschiebestopp nach Afghanistan. Diplomatische Beziehungen liegen auf Eis. Der afghanische Täter auf dem Mannheimer Marktplatz könnte, Stand heute, nicht abgeschoben werden. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen Hasselmann warnt, der Kanzler stelle das als zu einfach dar, genauso wie Abschiebungen in Nachbarstaaten.
Auch wird zu klären sein und zu prüfen sein, für welches Drittland es attraktiv sein soll, Terroristen oder schwere Straftäter aufzunehmen.
Die AfD nutzt vor der Europawahl den Messeangriff von Mannheim auch für eine generelle Abrechnung mit der Asylpolitik der Bundesregierung.
Aus dem Niedergang der inneren Sicherheit kann es nur eine vernünftige Konsequenz geben. Und das ist eine grundsätzliche Migrationswende. Und zwar sofort.
Auch Wagenknecht fordert ein Umdenken.
Andere Länder zeigen, wie man die unkontrollierte Migration stoppen kann. Nur bei uns steigen weiterhin die Zahlen.
Die Linke hält sich im Gegensatz zu Wagenknecht in der Abschiebedebatte zurück. Sie wirft Rechtsextremisten vor, aus dem Tod des Polizisten politisches Kapital zu schlagen.
Aber das heißt auch, und das sage ich hier ganz klar, dass es absolut unwürdig ist, Fotos des Ermordeten und die furchtbaren Geschehnisse für die eigene politische Agenda zu nutzen.
Nach der Regierungserklärung von Kanzler Scholz ist klar, die Abschiebedebatte ist neu entfacht.
Und zu dieser Regierungserklärung des Kanzlers im Zeichen der Sicherheit hat unsere ARD-Hauptstadtkorrespondentin Iris Seiram vom Rundfunk Berlin-Brandenburg folgende Meinung.
Eins vorweg. Ich möchte auch von dieser Stelle den Angehörigen des getöteten Polizisten mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Man kann es nicht oft genug sagen und man kann es nicht lang genug betrauern. Man mache mit seinem Tod keine Politik, sagt Friedrich Merz heute im Bundestag. Aber er tut genau das. Und nicht nur er. Überhaupt, dass es heute zu einer Regierungserklärung kam, ist beachtlich. Bundeskanzler Scholz wollte es sich wohl aber nicht nehmen lassen, eine härtere Gangart bei Abschiebungen auch nach Syrien und Afghanistan anzukündigen. Aber weder er noch Oppositionsführer Merz bekennen wirklich Farbe, dass eine irgendwie geartete Zusammenarbeit mit den Taliban in Afghanistan oder auch Assad in Syrien nötig ist, wenn man die Leute nicht per Fallschirm aus dem Flugzeug werfen möchte. Gehört habe ich auch nicht, dass man die geltende Rechtspraxis aufgeben will, dass Straftäter grundsätzlich hier in Deutschland abgeurteilt werden, samt Gefängnisstrafe, und erst dann abzuschieben sind, um eine gerechte Strafe auch sicherzustellen. Eine schnelle Abschiebung des Mannheim-Täters? Ich glaube nicht. Migration muss begrenzt, beherrschbar sein. Aber wie? Dazu gibt es außer wilden Stichwortdebatten wenig Ausformuliertes, wenig Praktikables. Und nur mal so. Wodurch wurde noch mal ein großer Teil der Migration ausgelöst, über die wir heute reden? Stichwort Irak. Afghanistan, Libyen und auch Syrien. Nur als Beispiele. Viele, die heute im Bundestag besonders laut sind, hielten den oft gewaltsam herbeigeführten Wechsel fremder Regime doch durchaus für eine gute Idee. Man könnte seine eigenen außenpolitischen Positionen auch hinterfragen. Ich glaube, niemand verlässt leichtfertig seine Familie, die gewohnte Umgebung, seine Freunde, seine Heimat.
Die Meinung von Iris Seyram. Und das Thema Sicherheit dürfte auch am kommenden Sonntag eine Rolle spielen bei der Wahl zu einem neuen EU-Parlament. Doch nicht alle der insgesamt mehr als 350 Millionen Wahlberechtigten auf unserem Kontinent wählen erst am 9. Juni. In Estland läuft die Abstimmung schon längst seit Anfang der Woche online. Und in den Niederlanden, wo traditionell nicht sonntags gewählt wird, da fand die Europawahl daher schon heute statt. Dort haben vor einem halben Jahr ja die Rechtspopulisten um Geert Wilders die nationalen Parlamentswahlen gewonnen. Setzt sich dieser Trend nun fort? Und dazu jetzt Tobias Reckmann live aus Den Haag. Tobias, gibt es denn schon erste Zahlen aus den Niederlanden?
Ja, die gibt es. Es gibt eine Nachwahlbefragung. Da hat man in den Wahllokalen die Menschen gebeten, ihre Stimme noch ein zweites Mal abzugeben. Dann für die Meinungsforschungsinstitute. Und daraus hat man jetzt eine Prognose. Und die kommt traditionell dem Endergebnis dann schon sehr nah. Und da sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Und zwar zwischen der Partei von Geert Wilders, der rechten PVV, und dem Parteienbündnis Grün-Links. Man gibt das hier in den Niederlanden nicht in Prozent, sondern direkt in Sitzen fürs Europaparlament an. Und laut dieser Prognose kommt Grün-Links auf 8 Sitze und die Partei PVV von Geert Wilders auf 7, allerdings mit einer Fehlertoleranz von plus minus einem Sitz. Heißt also, das Rennen ist noch offen bis zum Sonntag, wenn die Ergebnisse dann final bekannt gegeben werden. Für Geert Wilders ist es aber schon ein deutlicher Erfolg, denn bei der vergangenen Wahl 2019, da kam seine Partei eben gerade mal auf einen Sitz und jetzt möglicherweise auf 7.
Ein Kopf-an-Kopf-Rennen also derzeit noch. Das Erstarken aber der Rechtspopulisten um Geert Wilders setzt sich fort. Was sind denn die Gründe dafür in den Niederlanden?
Ich glaube, im Fall von Geert Wilders sind das mehrere Gründe. Also zum einen gab es vor einiger Zeit hier in den Niederlanden im Grunde eine Implosion der politischen Mitte. Also die Christdemokraten sind auf unter 10% abgesackt. Das wäre ist im Grunde so, als würde in Deutschland die Union auf unter 10 Prozentpunkte sacken. Das linke Lager hat auch federn lassen müssen, und zwar so stark, dass die Sozialdemokraten mit den Grünen zusammengetan haben und gemeinsam angetreten sind, damit sie überhaupt noch eine politische Relevanz haben. Also Punkt 1, eine schwache Konkurrenz. Und der zweite, wahrscheinlich noch wichtigere Punkt, das große Thema Migration. Das war das Top-Thema in diesem Wahlkampf, auch schon im Parlamentswahlkampf. Und dieses Thema Migration ist eben hier im Land ganz eng mit Geert Wilders verkoppelt. Er hat das immer wieder bespielt, hat immer wieder einen sogenannten Asylstopp gefordert. Und deswegen verknüpfen viele dieses Thema jetzt mit ihm. Es gibt auch hier in den Niederlanden einen Wahl-O-Maten. Und da wurde gefragt, ob man wieder die Grenzkontrollen in Europa einführen soll, um gegen die Migration vorzugehen. Und die Hälfte hat diese Frage mit Ja beantwortet. Das zeigt also, glaube ich, ganz gut, dass Geert Wilders da ganz offensichtlich mit seiner Politik gerade einen Nerv trifft. Und, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, er hat ja auch Erfolge mittlerweile vorzuweisen. Er hat ja, du hast es schon gesagt, die Parlamentswahl gewonnen. Und jetzt hat er in den vergangenen Monaten es geschafft, eine Koalition mit drei anderen Parteien zu schmieden. Das ist also auch ein relativ deutliches Signal an seine Anhängerschaft, an seine Wähler, dass eben eine Stimme an Geert Wilders tatsächlich in der realen Welt auch etwas verändern kann.
Tobias, vielen Dank für die Informationen nach Den Haag. Ja, und bei dieser Europawahl für uns in Deutschland am Sonntag dürfen hierzulande erstmals auch 16- und 17-Jährige über das neue EU-Parlament abstimmen. Einfluss darauf, für welche Partei sie sich dabei entscheiden hierzulande, das könnte durchaus auch das haben, was sie täglich konsumieren. Das soziale Netzwerk TikTok etwa auf ihren Handys. Bei Jugendlichen ist es omnipräsent. Dort gibt es nicht nur Tanzvideos, Schminktipps oder Challenges, sondern auch eine Menge politischer Posts. Und einiges davon ist rechtsextrem. Wie Jugendliche mit den Inhalten umgehen, die sie dort sehen, das hat sich Tom Garus an einer Berliner Schule mal angesehen.
Für Oskar, Jonathan, Katja und Alia ist TikTok Alltag. In der Pause, vor der Schule, nach der Schule, TikTok ist bei den 14-Jährigen immer dabei.
Es ist halt so, dass man die ganze Zeit nur swiped und ständig irgendwelche neuen Videos sieht mit verschiedenen Themenbereichen. Und in 20 Minuten, wenn man 20 Minuten swipet, man gar nicht mehr weiß, welches Video man als erstes gesehen hat.
Und nicht nur das. Immer wieder werden im Netz auch verstörende Inhalte angezeigt.
Auch letztens, als dieser Polizist gestorben ist, da habe ich sowas gesehen, wo ich mir gedacht habe, boah krass, wie kann man sowas machen? Also, weil da war so eine Hassnachricht gegen den gestorbenen Polizisten geschrieben.
Für die Schüler überfordernde Inhalte, die sie nicht einordnen können. Jana Elzner und ihr Kollege von der Amadeo-Antonio-Stiftung versuchen deshalb, den Jugendlichen in einem TikTok-Seminar zu vermitteln, wie sie mit solchen Postings umgehen können. Und wo sie genauer hinhören müssen. Zum Beispiel bei diesem Video einer Influencerin.
Also ich wollte ja heute eigentlich normalerweise meine Unterkonstruktion vom Pool bauen. Aber so gewisse Leute holen hier irgendwelche Leute her, die ihn dann beklauen.
Es ist sehr subtil. Und da ist es aber wichtig aufzupassen, weil Leute erzählen das dann so aus ihrem Alltag, hey, das ist mir passiert, und unterstellen aber einer bestimmten Gruppe, nämlich Geflüchteten, dass die ihr Sachen klauen.
Ich persönlich habe nicht direkt gemerkt, was sie damit sagen wollte, aber beim zweiten Hören sozusagen.
Darum soll es bei dem Seminar gehen. Die Jugendlichen sollen Inhalte auf Social Media bewusster wahrnehmen. Möglich ist auch, einen Hassbeitrag der Plattform zu melden oder ihn bei der Polizei anzuzeigen.
Ich habe auch immer alles ignoriert, weil ich auch selbst Angst hatte, einfach Hate abzubekommen. Aber so die schlimmeren Sachen könnte man ja jetzt auch einfach melden.
Hinhören und hinschauen. Dazu will Seminarleiterin Jana Elzner die Achtklässler ermutigen. Auch etwa, wenn ihnen fremdenfeindliche Popsongs auf TikTok angezeigt werden, wie kürzlich jener aus Sylt. Geschichtslehrerin Jasmin Mallmann ist erschrocken über antisemitische Posts, die auf TikTok nicht nur von rechts und links kommen, sondern auch aus dem islamistischen Spektrum.
Ich sehe da einfach eine ganz, ganz große Gefahr drin, dass wenn wir nicht darüber aufklären, dass da wirklich eine Indoktrination stattfindet. Und da müssen wir uns einfach ganz entschieden dagegen stellen und müssen das auch in unseren Unterricht einfach noch mit einbauen.
Denn schon mit dem nächsten Pausenklingeln kommen die Smartphones wieder aus der Tasche. Und eine neue Runde TikTok beginnt für die Schülerinnen und Schüler.
Und Sie haben das in den Einblendungen vielleicht gesehen, das war eine Schule in Potsdam und nicht in Berlin. Und jetzt zu weiteren Nachrichten, Thorsten, mit dir.
Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule im Gazastreifen sind zahlreiche Menschen getötet worden. Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen sprach von mindestens 35 Opfern. Unter ihnen seien auch Kinder. Nach israelischer Darstellung galt der Angriff Hamas-Terroristen, die das Gebäude als Unterschlupf missbraucht hätten. Viele von ihnen seien bei dem Angriff getötet worden. Dänemark, Griechenland, Pakistan, Panama und Somalia werden ab dem kommenden Jahr als nichtständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat vertreten sein. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen wählte die fünf Staaten heute in das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat ist das einzige UN-Gremium, das rechtlich bindende Beschlüsse fassen kann. Die Stadt Essen will verhindern, dass die AfD ihren Bundesparteitag Ende Juni in der Grugerhalle abhält und hat daher jetzt den Mietvertrag gekündigt. Zuletzt hatte der Stadtrat von der AfD eine Erklärung verlangt, dass bei der Veranstaltung unter anderem keine strafbaren NS-Parolen verwendet werden. Bei Verstößen sollten 500.000 Euro Strafe drohen. Die AfD wies die Forderung zurück und kündigte eine Klage an. Anwohner können künftig von Straßenverkehrsbehörden verlangen, dass diese gegen Fahrzeughalter vorgehen, die mit ihren Autos Gehwege zuparken. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Ist die Nutzung eines Gehweges erheblich eingeschränkt, müssen die Behörden künftig tätig werden. Zwar ist das sogenannte aufgesetzte Parken auf dem Bürgersteig bereits verboten, viele Kommunen dulden es aber. In den Hochwassergebieten in Bayern gibt es noch keine Entwarnung. Vor allem an der Donau ist die Lage weiter angespannt. Besonders betroffen ist nach wie vor das niederbayerische Passau, wo drei Flüsse zusammenlaufen, die Donau, der Inn und die Ilz. Und auch in Regensburg sind die Helfer schon seit Tagen im Einsatz, um die historische Altstadt vor dem Wasser zu schützen.
Immer noch steht das Wasser am Donaupegel in Regensburg bei knapp 6 Metern, doppelt so hoch wie sonst. Immer noch ist die Lage hier am Vormittag angespannt, besonders in der Werftstraße. Damit die Hochwassereinsatzkräfte zwischendurch auch mal durchatmen und zu Kräften kommen können, hat das Bayerische Rote Kreuz wenige hundert Meter weiter 2 Feldküchen aufgebaut. Auch hier arbeiten Ehrenamtliche im Akkord.
Wir helfen alle zusammen. Das ist jetzt wie hier zum Beispiel so eine Semmelstraße oder abspülen oder Gemüse herrichten oder Essens ausgeben. Das ist eigentlich gerade, für was man Zeit hat, das macht man bunt gemischt.
Seit Montag bereiten sie hier 4-mal täglich Essen zu. Schichtbetrieb von 6 Uhr morgens bis Mitternacht. Die Hilfsbereitschaft rund um das schwere Hochwasser ist weiterhin hoch. Das betont am Nachmittag Bundesumweltministerin Steffi Lemke in Rudersberg in Baden-Württemberg. Auch hier hat die Flut schwere Schäden verursacht.
Ich nehme auch mit, dass es wirklich Lösungen vor Ort braucht. Man kann das nicht in Stuttgart oder Berlin entscheiden, was hier jetzt für die Klimakrisenvorsorge notwendig ist.
Im niederbayerischen Passau steht das Wasser aus Donau und Inn immer noch hoch und fließt nur sehr langsam ab. In der Helferküche in Regensburg nimmt das Rote Kreuz eine langsame Entspannung wahr. Das schöne Wetter heute sieht nach noch mehr Entspannung aus. Doch der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor schweren Regenfällen in Südbayern am Wochenende.
Die Europäische Zentralbank hat einen Kurswechsel vollzogen und den Leitzins von 4,5 auf 4,25% gesenkt. Zudem Satz erhalten Geschäftsbanken Geld bei der EZB. Mehr dazu von Melanie Böff an der Frankfurter Börse.
Erstmals nach fast 5 Jahren und nach 10 Zinsanhebungen in Folge hat die Europäische Zentralbank die Zinsen gesenkt. Trotzdem stand und steht die EZB vor einem Balanceakt. Tatsächlich spricht eine sinkende Inflationsrate im Euroraum von über 10% auf zuletzt 2,6% für sinkende Zinsen. Ebenso wie eine anhaltend schwache Konjunktur. Auf der anderen Seite ist die Inflation immer noch zu hoch. Sie liegt über der Zielmarke der EZB von 2%. Steigende Löhne drohen zudem, die Teuerung weiter zu befeuern. Und so ist damit zu rechnen, dass die EZB nach dieser ersten Zinssenkung erst einmal eine Pause einlegen wird und beobachtet, wie sich die Lage weiterentwickelt.
Wer den Spreewald erkunden will, der tut das am besten zu Wasser. Auf Niedersorbisch wird das Gebiet Borta genannt, die Sümpfe. Kleine Flussläufe sind also charakteristisch dort. Und die einfachste Fortbewegung ist da nun mal per Kahn. Und das nicht nur für Touristen, sondern natürlich auch für Einheimische. Auch dann, wenn es um ganz alltägliche Dinge geht. Tina von Löhneisen war mittendrin im brandenburgischen Lehde, das zu Lübbenau im Spreewald gehört. Und dort hat sie eine Frau getroffen, die ganz schön geschickt vorgehen muss, um Geschicktes auszuliefern.
Andrea Buna lädt um. Morgens fährt sie die Post in Lübbenau aus mit dem Auto, nachmittags in Lehde mit dem Kahn.
Frau Buna, das hört ja gar nicht mehr auf.
Und da ist noch reichlich im Auto. Also, 65 Haushalte, wenn da jeder was bestellt, da kommen schon einige Pakete in der Woche oder am Tag zusammen, ja.
Das Gewicht muss sie gut verteilen, damit der Alukahn nicht in Schieflage gerät. Sie transportiert alles, was die Post sonst auch transportiert, bis 31,5 Kilo pro Paket. Früher stand Buna hinterm Schalter, seit 13 Jahren ist sie mit dem Postkahn unterwegs.
Nur was Kleines.
Was Kleines?
Was Kleines. Bitteschön.
Jeden Werktag macht Buna ihre 8-Kilometer-Tour durch Lehde, 2 Stunden lang, egal wie das Wetter ist.
Sie haben gerade sehr kritisch auf Ihre Briefe geguckt. Warum?
Weil ich Rechnungen bekommen habe. Gut, dann gehe ich mal zum Kind auf den Kinderflohmarkt.
Oh, na dann viel Spaß.
Direkt gegenüber vom Postbootshaus verleiht Carola Piegert Kanus. Sie ist hier aufgewachsen, hat dann in Berlin Landschaftsplanung studiert. Vor 10 Jahren ist sie in den Spreewald zurückgekehrt. Das Leben hier sei eben besonders.
Ja, da passiert halt alles übers Wasser. Also die Geräte werden übers Wasser transportiert. Die Müllabfuhr ist hier auch mit dem Kahn. Die Feuerwehr ist mit dem Kahn, als freiwillige Feuerwehr natürlich. Auch wieder sowas, was sehr zusammenschweißt. Also das verbindet uns schon und schafft Gemeinschaft.
Sie mag die gewachsene Kulturlandschaft und die Traditionen. So wie den Postkahn. Der gehöre einfach dazu. Seit 127 Jahren fährt er hier in der Sommersaison. Die meisten Häuser sind auch über Land zu erreichen. Doch das dauert länger und ist mühsamer, weil die Brücken und Treppen die Buna im Winter nehmen muss. Der Sommer mache mehr Spaß.
Wasser beruhigt. Man hört jetzt wirklich nur die Vögel zwitschern. Und den Wind so ein bisschen in den Bäumen. Also manche Tage, besonders zum Herbst zu, ist man hier fast allein. Und dann genieße ich auch die Ruhe.
Eine Fahrt mit ihr ist auch eine kleine Zeitreise.
Hallo. Haben Sie auch Westhäckchen?
Wird nicht verraten, Postgeheimnis.
Andrea Buna und ihr Postkan sind für die Touristen eine Attraktion. Das weiß sie und spielt damit. Mittlerweile hat sie sogar Weltruhm. Ihre Tochter kam in den USA ins Gespräch mit Amerikanern. Die erzählten begeistert von ihrer Spreewaldreise.
Und da haben wir doch so eine gesehen, da wird sogar die Post mit dem Kahn ausgefahren. Das war, ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Und du sagst, das ist meine Mutti. Hallo.
Hallo.
Hallo. Ich muss jetzt ein bisschen drängeln hier.
Die Post ist da.
Sebastian Kilker führt in der 5. Generation den Mutenhof, komplett von Wasser umgeben. Sein Sohn Richard kommt von der Schule, die letzten Meter per Kahn. So wie sonst auch alles, selbst Tiere oder der Traktor. Rentabel sei das nicht, sagt Kilker, sondern ein Zweitjob aus Berufung.
Unheimlich wichtig ist mir, dass ich meinen Kindern oder meinen Nachkommen wenigstens einen Teil des Spreewaldes so hinterlassen kann, wie ich ihn vorgefunden habe. Wir werden das nicht schaffen im ganzen Ausmaß, aber wenigstens einen Teil davon so zu erhalten, wie wir ihn von unseren Großeltern, von unseren Vorfahren übergeben bekommen haben.
Stau auf der Hauptkreuzung in Lede. Andrea Buna muss noch ein paar Häuser anfahren. Manchmal sei es ganz schön eng, das kostet Zeit. Aber irgendwie gehörten ja auch sie zum Spreewald, die Touristen.
An was denken Sie, wenn Sie diese Melodie hören? An glückliche Daddelstunden an Ihrem Gameboy oder an kurze Erholungspausen beim Abi-Lernen oder im Studium? An was auch immer. Klar ist, wenn diese Töne erklingen, dann purzeln Puzzleteile über den Bildschirm. Und Erinnerungen an Jugendzeiten werden bei vielen wach. Denn Tetris feiert nun 40-jähriges Jubiläum. Erfunden wurde das heute noch weltweit beliebte Computerspiel in den 80er Jahren von Alexei Paschtinov, einem russischen Programmierer in einem sowjetischen Rechenzentrum. Der Name Tetris setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Tetra, also vier, wohl für die vier Möglichkeiten, die bunten Steine zu setzen, und Tennis, Paschtinovs Lieblingsspiel. Und welche Puzzleteile beim Wetterbild nun von oben runterkommen, das verrät uns Carsten Schwanke.
Eine ganze Menge, Ingo. Und ich glaube, wir müssen diese Puzzleteile zu einem ja sehr komplexen Wetterbild regelrecht zusammenfügen. Denn es passiert einiges in den nächsten Tagen. Am besten, glaube ich, kann man das aktuelle Wettergeschehen mit diesem Zeitraffer hier charakterisieren und zeigen. Heute Abend aufgenommen, kurz vorm Sonnenuntergang auf der Nordseeinsel Amrum. Dort gab es heute tagsüber auch Regenschauer. Aber vor allem diese Quellwolken mit den Sonnenstrahlen, das zeigt sehr schön, was die meisten Menschen in Deutschland in den nächsten Tagen an Wetter bekommen. Und dabei ist es auch mal trocken, aber eben nicht überall. Temperatur heute übrigens auf Amrum 16 Grad nur. Im Süden Deutschlands waren es 27 bis 29 Grad. Warum? Weil wir eine Luftmassengrenze vor allem über dem Süden Deutschlands hatten und auch morgen wieder haben werden. Die legt sich regelrecht an den Alpenrand und trennt ziemlich frische Luft im gesamten Norden und Nordwesten Europas von sommerlich warmer bis heißer Luft im Süden. Übrigens, wenn ich sage heiß, auf der Insel Zypern im östlichen Mittelmeer gab es heute einen neuen Allzeitrekord, was die Temperaturen anging, für den Monat Juni. 45 Grad wurden dort heute gemessen. Zurück zu dieser Luftmassengrenze. Genau an diesen Luftmassengrenzen entwickeln sich nämlich immer wieder die stärksten Regenschauer und Gewitter. Und deshalb, hier der Regensummenfilm für die nächsten Tage, müssen wir erneut leider in die geplagten Hochwasserregionen in den Süden Deutschlands schauen. Dort wird es ab dem Wochenende und auch am Montag und Dienstag immer wieder teils kräftige Regenschauer und Gewitter geben. Zum Glück nicht in der Größenordnung des letzten Wochenendes, aber 30 bis 70 Liter pro Quadratmeter können dazukommen und das kann erneut zu lokalen Überschwemmungen führen. Morgen Abend gehe ich da genauer darauf ein, wie viel wir dann erwarten. Dann sind wir dichter dran und sehen auf den Wettermodellen besser, was passiert. Ganz aktuell, auch heute Abend gab es einige kräftige Gewitter und Regenschauer, die gerade im Osten Bayerns abziehen. Ansonsten ist es oftmals leicht bewölkt, im Norden etwas bewölkter. Da kann es auch morgen immer wieder mal ein bisschen tröpfeln. Sonne, Wolken, recht freundliches Wetter in der Mitte und morgen Nachmittag, Abend dann erneut im Süden diese stärkeren Schauer und Gewitter. Die Temperaturen heute Nacht gehen zurück auf 5 bis 6 Grad im Nordwesten, auf bis zu 16 Grad im Süden. Tagsüber haben wir es mit der gleichen Temperaturverteilung zu tun, 15 bis 18 Grad im Norden, 25 bis 27 Grad im Süden. Und die nächsten Tage sehen so aus, viel Sonnenschein in der Mitte, aber im Süden mit dem Achtungszeichen, da setzt allmählich dieser Dauerregen ein. Und wie gesagt, morgen Abend erzähle ich mehr, was wir erwarten, was dort herunterkommen wird.
Carsten, vielen Dank aber schon mal für die Vorwarnung. Danke dafür. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt die ARD-Story Deutschland am Limit. Dabei geht es um den Umgang mit Migration und Asylrechten.
Und Nachrichten rund um die Uhr gibt es in der Tagesschau-App und auf tagesschau.de.
Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Julia Niharika-Senn. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.